So, hört ihr mich? Gut. Also, ein herzliches Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute nochmal predigen darf über dieses wunderbare Thema. Das heißt, Thema wollten wir ja nicht sagen, sondern über die Person des Heiligen Geistes. Liebe Geschwister, wir haben Post bekommen. Und da sie ja an uns gerichtet ist, möchte ich einen Teil dieses Briefes mal vorlesen. Und da schreibt uns jemand: Immer wieder danke ich meinem Gott dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Güte erwiesen hat. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden. Reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis, wie sie der Heilige Geist schenkt. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Darum fehlt bei euch keine der Gaben, die Gottes Geist den Glaubenden gibt. So wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, für alle sichtbar erscheint. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben festzuhalten und das Ziel zu erreichen. Absender: Paulus aus Ephesus. Dieser Brief ist natürlich nicht direkt an uns gerichtet, aber er steht in der Heiligen Schrift und von daher ja doch irgendwie. Der wichtigste Satz: Darum fehlt bei euch keine der Gaben, die Gottes Geist den Glaubenden gibt. Die Elberfelder Übersetzung schreibt: Daher habt ihr an keiner Gnadengabe, griechisch, altgriechisch heißt das Charisma oder unverdientes Geschenk, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel. Können wir das für unsere Gemeinde so sagen, dass wir an keiner Gabe Mangel haben? Also, ich bin ja eher ein Mensch, der so das Glas eher halb leer sieht als halb voll. Und ich glaube, was ich so auch von unserer Gemeinde mitkriege, denke ich, an der einen oder anderen Stelle haben wir doch einen Mangel an Gaben, an Gnadengaben. Auf der anderen Seite bin ich aber überzeugt, dass Gott durch seine Gaben auch in unserer Mitte wirken möchte. Und ich stelle jetzt mal eine These auf, ohne die jetzt großtheologisch begründen zu wollen, und sage: Alle Gaben, von der wir gerade gehört haben, gibt es in unserer Gemeinde. Sie sind vorhanden. Ich habe mal hier eine Schüssel aufgestellt mit ganz vielen Früchten. Und das soll das mal hier symbolisieren. Die Gaben, sie sind vorhanden. Aber allein, dass sie vorhanden sind, dass sie da sind, heißt nicht, dass das Gute, was in diesen Gaben steckt, in diesen Früchten steckt, die Vitamine, die Mineralstoffe, die Energie, die muss auch irgendwie an den Mann, an die Frau oder ans Kind kommen, wie auch immer. Von welchen Gaben sprechen wir denn eigentlich? Ich habe euch das letzte Mal, wo ich über den Heiligen Geist gepredigt habe, meine Zusammenfassung gegeben von all den Gaben, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und ich möchte sie nur ganz knapp jetzt mal vorlesen. Genau, ich kann sie euch gerne schicken oder werde sie euch über Mail nochmal schicken. Da gibt es einmal die Gabe der Prophetie, die Gabe der Diakonie und Hilfeleistung, die Gabe der Lehre, die Gabe der Leitung, der Seelsorge, des Teilens, die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe des Wortes der Weisheit, die Gabe, das Wort der Erkenntnis zu haben, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Heilungen, die Gabe der Kraftwirkungen, die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe der sogenannten Glossolalie, der Zungenrede, der Sprachenrede und die Gabe der Auslegung der Sprachenrede. Das sind 15 Stück. Weiß jetzt nicht, ob ich hier 15 Früchte hingelegt habe, aber es kommt ungefähr hin. Das sind all die Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Was ist jetzt unsere Motivation, diese Gaben auch zu praktizieren? In der Heiligen Schrift lese ich von einer Aufforderung, wenn nicht sogar von einem Befehl, diese Gaben zu nutzen. 1. Korinther 14,1, da heißt es, strebt nach der Liebe. Liebe ist immer das Allerwichtigste, stimmt's? Strebt nach der Liebe, eifert aber, hier kommt ein Aber, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. 1. Korinther 12,31 steht das Gleiche, dass wir nach Gaben eifern sollen. Altgriechisch heißt das zelo-o. Und aus dem Verb entstand auch der Begriff der Zeloten. Das war eine Partei zur Zeit Jesu. Einer der Jünger war auch ein Zelot, Simon, also nicht der Petrus, sondern ein anderer Simon, war auch ein Zelot. Und diese Partei wollte gewaltsam um der göttlichen Gesetze willen Israel von der Fremdherrschaft der Römer befreien. Weiterhin steht Philipper 3, Vers 12, wir sollen nachjagen. Epheser 5, wir sollen voll des Geistes werden. Das sind alles Aufforderungen Gottes. Und mein Gebet ist dabei, bitte Herr, reinige meine Motivation. Manchmal weiß ich gar nicht, aus welcher Motivation will ich das denn eigentlich? Warum will ich denn diese Gaben, wenn ich sie überhaupt will, natürlich? Und ich muss zugeben, am Anfang, ich bin in einer charismatischen Gemeinde geistlich groß geworden, da war ich sehr beeindruckt von diesen Manifestationen des Geistes. War begeistert, wenn Menschen geheilt wurden, wenn unter der Kraft Gottes die Menschen im Geist ruhten, wenn sie Weissagungen hatten. Und wenn ich ehrlich bin, beneidete ich diese Menschen auch um diese Gaben. Und wenn ich noch ehrlicher bin, dann sage ich, ich glaube, ich habe damals geglaubt, dass ich erst dann ein wirklicher Nachfolger Jesu bin, wenn ich auch diese Gaben habe und praktiziere. Sehe ich heute ein bisschen differenzierter. Ich möchte uns sensibel machen. Aus welcher Motivation möchtest du die Gaben des Heiligen Geistes haben? Oder darf ich das auch andersrum sagen? Aus welchen Gründen willst du die Gaben des Geistes nicht haben? Was spricht eigentlich dagegen? Und da gibt es ja schon Gründe. Manche Christen sagen, diese Gaben, diese Charismen haben aufgehört. Oder diese Gaben des Geistes sind Manifestationen, die sogar von unten kommen, vom Widersacher, vom Teufel kommen. Das wurde in der Berliner Erklärung 1909 so festgelegt von des Pietistischen Gemeinschaftsverbandes. Da kam gerade die Pfingstbewegung hoch und sie hat sich klar davon distanziert mit dieser Begründung. Berufen auf die Bibel. 1. Korinther 13, die Verse 8 bis 13 möchte ich vorlesen. Auch hier wieder die Liebe. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Jetzt hier der entscheidende Satz. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei die größte, aber von diesen ist die Liebe. Hier haben wir es doch schwarz auf weiß, oder? Die sogenannten klassischen Gnadengaben, die gibt es nicht mehr. Die waren nur in der Anfangszeit für die Jünger gedacht. Was ist hier mit vollkommen gemeint? Vollkommen nach dieser Auslegung ist, oder was damals gesagt wurde in der Berliner Erklärung, das Wort Gottes, es war abgeschlossen mit dem Kanon, was, glaube ich, im 5. Jahrhundert festgelegt wurde. Das war das Vollkommene. Und danach haben diese Gnadengaben aufgehört. Und ich habe ein bisschen im Internet geforscht, das ist ja der schöne Vorteil. Und ich habe sowohl wirklich nachvollziehbare Argumente gefunden, die dafür sprechen, genauso wie nachvollziehbare Argumente, die sagen, alles oder alle, die noch glauben, Geistesgaben gibt es nicht mehr, das ist unbiblisch. So, und jetzt? Fakt für mich ist, aus meinem eigenen Erleben und das, was andere Menschen mit dem Heiligen Geist und mit den Gaben des Geistes erleben, sie existieren heute noch. Und sie verherrlichen Gott und sein Reich. Und wir haben uns am Mittwoch getroffen, die Almut hat schon davon gesprochen, und wir haben unsere Erfahrungen ausgetauscht, wir haben unsere Sehnsüchte ausgetauscht, weil nicht das, was wir alles in der Bibel lesen, das erleben wir auch so. Aber ich denke, wir sind auf dem Weg. Und ich persönlich, ich habe das Vertrauen, wenn wir Gott bitten, wird er uns keine Skorpione geben, sondern er wird uns das Gute geben. Und die Geistesgaben gehören für mich dazu. Gut, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es die Gaben gibt. Wie können wir es schaffen, dass die Gaben mehr Realität in unserem Leben werden? Natürlich müssen wir erstmal dran glauben, dass es sowas existiert. Jesus sagt ziemlich oft, das Himmelreich ist nahe. Wie ist das Himmelreich? Wie stellt ihr euch das vor? Es ist rein. Es ist heilig. Es ist ohne Krankheit. Es ist ohne Tod. Einfach übernatürlich. Ein Beispiel. Jesus hat seine 12 Jünger ausgesandt. Geht und verkündet, auch hier wieder, das Himmelreich ist nahe. Und scheinbar beschreibt er dann, was im Himmelreich ist. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Matthäus 10, Vers 8. Und die Jünger, ganz begeistert sind sie zurückgekehrt. Boah, wir erleben es ja wirklich. Ein Stück Himmel durch die Gaben des Geistes. Wie können die Gaben des Geistes mehr Realität werden in meinem Leben? Gehört auch dazu, dass wir vermeiden, gegen den Geist Gottes zu agieren. Die Bibel spricht unter anderem davon, dass wir dem Geist Gottes widerstreben können. Stephanus, ihr kennt ihn, Diakon und der erste Märtyrer in der Christenheit, jedenfalls bekannte, hat kurz vor seiner Steinigung gegenüber der religiösen Elite Folgendes gesagt. Übrigens war da Paulus auch dabei, oder zumindest hat er sein Okay dazu gegeben zur Steinigung. Damals hieß er noch Saulus. Mal nebenbei. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. 1. Thessalonicher 5,19, da steht neben vielen anderen Anweisungen und Ermahnungen folgender kurzer Satz. Den Geist löscht nicht aus. So übersetzt die Elberfelder. Man kann es auch übersetzen mit unterdrückt nicht, dämpft nicht. Die Neue Genfer übersetzt, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Im Vers drauf schreibt Paulus, dass wir die Weissagungen nicht verachten sollen. Den Geist auslöschen, dämpfen, unterdrücken. Wie kann das geschehen? Ich glaube, kein ernsthafter Nachfolger Jesu will das doch, oder? Und dennoch fordert Paulus hier nicht irgendwen auf, sondern seine Geschwister, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Ich lese mal die ganze Perikope und will das gar nicht jetzt groß auslegen. Ich denke, das spricht einfach für sich. Oder zieh du deine Gedanken raus, was du da drin jetzt hörst. Und zwar steht es in Epheser 4, die Verse 25 bis 31. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Wie können wir denn die Gaben empfangen? 1. Korinther 14,1 heißt es: Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Wichtig ist, wer die Ausrüstung mit den Gaben des Geistes bekommt, das ist kein Orden, den man sich hier anheftet. Boah, ich bin jetzt geistlich so weit, ich kriege jetzt einen Orden Gottes für besonders gute Leistungen. Nope. Die Gaben des Geistes ereignen sich da, wo die Menschen nach den Gaben eifern. Der griechische Begriff heißt zeloo, ich habe es schon gesagt, und zeigt ein aktives menschliches Streben an. Und das nicht aus einer falschen Motivation. Vielleicht auch wir, ich weiß es nicht. Es soll Gemeinden geben, die sich vielleicht damit brüsten, keine Ahnung. Die vielleicht besser dastehen wollen, wir sind fortschrittlicher, wir haben es drauf. Vielleicht sogar damit angeben. So sei es nicht unter uns. Sondern es darf eine Grundhaltung sein, dass wir mit den Gaben des Geistes Jesus dienen. Alle Gnadengaben, wie das Wort schon vermuten lässt, sind ein Geschenk Gottes. Und sie ist jetzt auch von der Frucht des Geistes zu unterscheiden, die wir in Galater 5, Vers 22 finden, wäre bestimmt auch mal ein Thema wert. Und dennoch hat unser Verhalten Auswirkungen darauf. Wir haben gehört, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Und niemand, der betrübt wird, wird gerne an den etwas verschenken, der ihn betrübt hat, oder? Wir sollen danach streben. Wir können bitten. Lukas 11, Vers 13. Gott fordert uns dazu auf. Der bekannte Vers, ich habe ihn schon öfters vorgelesen. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Dürfen wir um Gaben des Geistes bitten? Ich denke, natürlich dürfen wir Wünsche äußern und ich denke schon, das, was in uns lebt und da, wo wir schon Interesse haben, das kann ja schon ein Wirken des Heiligen Geistes sein. Aber dennoch geschieht es auch, dass der Heilige Geist einfach zuteilt und wir haben uns da zunächst überhaupt nicht ausgestreckt danach. Ich weiß noch, wie ich am Anfang meines Christenlebens mich jemand gefragt hat und ich weiß gar nicht, es war eine junge Frau, ich weiß gar nicht, wie die da drauf gekommen ist. Die hat mich gefragt, welche Gabe möchtest du denn überhaupt nicht haben? Und ich habe keine Sekunde gezögert, habe gesagt, predigen. Ich hatte so eine Schiss, vor Menschen zu stehen. Und ich glaube, dass ich jetzt hier stehe und das Wort Gottes verkündigen darf, steht einfach unter der Kategorie unverdientes Geschenk. Ich kann da nicht viel dazu. Wie können wir die Gaben empfangen? Wir streben danach, wir bitten. Aber manchmal kommt es einfach so, ohne dass wir da groß was tun. Vielleicht gibt es eine gewisse geistige Atmosphäre. Es gibt ein Beispiel in der Bibel. Petrus, der predigt vor Ungläubigen, vor Nicht-Israeliten, das Evangelium. Und auf einmal fällt der Geist Gottes auf sie und sie haben diese Geistesgaben. Apostelgeschichte 10, ab den Versen 44 ist das zu lesen. Und manchmal ist es aber auch so, dass es so richtig offiziell ist, durch Handauflegung. Beispiel aus der Bibel, Timotheus. Paulus hat ihm die Hände aufgelegt und er hat eine gewisse Gabe empfangen. Der Heiner Rust, aus dessen Buch ich schon berichtet habe, der hat gute Erfahrungen damit gemacht, wenn mehrere geistbegabte Leiter zusammenkommen oder andere Mitchristen und für jemanden beten und hören. Und ich denke, es ist auch gut, dass es immer mehrere sind und das betont er auch so. Dann kann man schauen, ist da eine Übereinstimmung? Man kann es prüfen. Gut, gehen wir mal davon aus, wir haben erkannt, welche Gabe, mit welcher Gabe der Herr mich nun ausgerüstet hat. Und jetzt ist es unser Part. Jetzt dürfen, sollten, müssen wir lernen. So ähnlich wie beim Instrument lernen. Da kann man ja auch nicht alles gleich, oder? Wir können trainieren. Das heißt aber nicht, ich suche mir jetzt irgendeine Gabe aus und dann trainiere ich so lange, bis ich sie drauf habe. Die Gabe Gottes, die Geistesgabe, ist immer noch ein Geschenk. Und er teilt zu, wie er will. Wir dürfen ausprobieren. Wir dürfen auch Fehler machen. Und die werden sicherlich auch passieren, wenn wir uns auf den Weg machen, mit den Gaben zu dienen. Gut ist, einfach anzufangen. Sich vielleicht einen erfahrenen Begleiter zu suchen, einen anderen Gabenträger. Und wichtig ist auch, dass wir offen bleiben für Korrektur. Jeder, der Fehler macht und nicht bereit ist für eine offene Korrektur, weiß nicht, könnte etwas mit geistiger Unreife zu tun haben. Und werden Fehler gemacht, dann sollten die Fehler auch offen eingestanden werden und es sollte auch Vergebung ausgesprochen werden. Und gerade wir in der Gemeinde, wir dürfen vergeben. Wo sonst sollte vergeben werden, wenn nicht in der Gemeinde? Aber trotzdem gibt es Menschen und Gemeinden, die scheuen sich deshalb, diese Gaben zu praktizieren oder sich danach auszustrecken. Irgendwie aus Angst, Fehler zu machen. Und diese Angst ist ja auch nicht ganz unbegründet. Ein Beispiel. Ein Mann aus der Gemeinde kommt zu einer jungen, hübschen Schwester im Herrn und sagt, du, ich habe den Eindruck, ich habe die Geistesgabe, du solltest meine Frau werden. Also, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ich vermute, das geht in 95% der Fällen schief. Aber das ist jetzt vielleicht ein lustiges, kleines Beispiel, da sind noch ganz andere Dinge gelaufen. Ja. Ein Paar, die wollten heiraten, er ist ist sehr, sehr krank geworden, hatte nur noch wenige Monate zu leben. Und dann kommt ein Prophet und sagt hier, ja, du wirst geheilt, du kannst heiraten oder ihr könnt heiraten. Haben dann geheiratet und er ist trotzdem gestorben. Ne? Boah, da entstehen Verletzungen. Also es ist nicht ganz ohne. Und dennoch glaube ich, dass wir die Geistesgaben, dass wir uns danach ausstrecken sollten. Wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und ich plädiere auch dafür, da einen offenen, ehrlichen und auch einen vergebenden Umgang mit den Geistesgaben zu haben. Gaben des Geistes sind auch keine Selbstläufer. Und ich denke, der Gabenträger, der muss sich auch immer wieder seinem Charisma bewusst machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Beispiel, wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann will ich einfach, muss schon wieder ehrlich sein, einfach nur da sein und konsumieren. Aber bin ich auch bereit zu sagen, Gott, wenn du mich heute gebrauchen willst, dann tu es. Und es muss ja nicht nur im geistlichen Kontext sein. Es muss ja nicht nur im Gottesdienst sein, im Hauskreis oder im Gebetskreis. Im Gegenteil. Es kann im ganz normalen Alltag sein, in der Welt. Und ich glaube, da ist es besonders fruchtbar und auch effektiv. In Römer 12 ab dem Vers 6 steht Folgendes. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Was sind denn die Ziele dieser Gaben? Es ist einmal die Verherrlichung Gottes. Ich möchte einfach jetzt nur ein paar Bibelstellen zitieren, die für sich selber sprechen. 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadegabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gaben des Geistes dient der Erbauung der Gemeinde. 1. Korinther 14, 26. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Und ich habe es schon angedeutet, Gnadengaben sind wertvolle Zeugnisse auch in der Mission und in der Evangelisation. Ein Beispiel wird auch in der Bibel genannt. 1. Korinther 14, 24 und 25. Ihr merkt schon, 1. Korinther 14 kommt ganz schön oft vor, gell? Müsst ihr mal lesen. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Ein letzter Punkt. Ja, das ist, ich habe es auch schon ab und zu mal gesagt, es ist ein Nebenprodukt, aber es ist trotzdem schön, auch für uns. Nicht nur 1. Korinther 14, Vers 4, da heißt es, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst oder anders übersetzt, stärkt seinen Glauben. Auch gibt es, glaube ich, nicht Beglückenderes zu erleben, wenn du oder ich als Kanal Gottes fungierst. Wenn du den Segen gerade weiterleitest. Ich habe hier mal ein kleines Schaubild vorbereitet. Jesus und der Vater, die sind im Himmel. Der Heilige Geist als Stellvertreter Gottes auf Erden. Er sendet seine Gaben zum Gabenträger. Zu dir und mir fließt so durch dich hindurch. Guck mal, der ist ganz schön abgemagert. Der braucht was von Gott. Seht ihr das? Ja. Gott sieht das. Der Gabenträger hat es geschnallt. Er lässt sich gebrauchen. Und was passiert? Oh, er wird ganz voll. Er ist so richtig gesättigt von der Gnade Gottes. Ist das nicht schön? So, aber jetzt passiert noch was. Dadurch, dass du dich benutzen lässt, dadurch, dass der Segen, dass du der Kanal des Segen Gottes bist, da fallen so ein paar Krümelchen für dich von diesem Segen ab. Und auf einmal, boah, bist du ja auch voll satt und gesättigt. Ist das nicht schön? Ist das nicht ermutigend? Freude und Kraft, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, Freude und Kraft kommt auf einmal in dich, obwohl du gegeben hast oder vielleicht weitergeleitet hast. Ich komme zum Schluss. Ihr habt es gleich geschafft. Noch ein paar Fragen, mit denen du dich auseinandersetzen kannst. Wo stehst du jetzt gerade in diesem Bezug Gnadengaben und wo willst du hin? Ein paar Fragen zum Nachdenken. Sind dir Geistesgaben suspekt oder glaubst du, ja, sowas gibt es nicht mehr? Hast du Geistesgaben vielleicht schon missbräuchlich erlebt und willst davon nichts mehr wissen? Auf der anderen Seite merkst du, da ist doch irgendwie was dran. Kennst du vielleicht deine Gabe noch überhaupt nicht? Ist dir noch nie in den Gedanken gekommen, danach zu eifern und zu streben? Was brauchst du, um in diesem Bereich weiterzukommen? Ein Gespräch um Klarheit? Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Hast du mal im Wort Gottes geforscht, was es heißt, was es bedeuten kann? Brauchst du vielleicht eine kleine Gruppe, wo du deine Gabe ausprobieren kannst und darfst? Vielleicht bist du unsicher, ob du überhaupt eine Gabe hast und brauchst einfach mal Feedback, was andere Menschen so in dir sehen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir im Hauskreis das mal gemacht haben und es war eine große Übereinstimmung, was die anderen über einzelne Personen gesagt haben. Du brennst für eine Gabe und erlebst sie doch nicht oder kaum. Du merkst, ja, meine Motivation ist doch nicht irgendwie stimmig, aber ich weiß auch nicht, wie es anders werden soll. Und mein Ratschlag für heute ist, bleib einfach nicht allein. Rede darüber. Such dir jemand, Einzelpersonen. Such dir einen Kreis, mit dem du beten kannst, mit dem du dich auseinandersetzen kannst, diskutieren kannst. Ein Mentor, der dich weiterbringt. Eine Gruppe von Gleichgesinnten, die Ähnliches auf dem Herzen haben. Und letztendlich suche den Heiligen Geist selbst, der dich in alle Wahrheit führen möchte. Wir werden nochmal einen Kamin abmachen, mindestens einen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube am 20. haben wir gesagt. 21. Samstag. Ein Samstag ist es auf jeden Fall. Genau, also dieses Wochenende. Ihr kriegt aber noch Informationen über Mail. Dazu möchten wir euch oder ich euch ganz herzlich einladen, weil da auch ein Platz ist, wo wir ganz offen, ehrlich sein können und mal schauen, was Gott vorhat. Ich bin da sehr offen, was der Heilige Geist da tun möchte. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, das war jetzt ziemlich viel und ich möchte dich bitten, Herr, dass du das richtig sacken lässt in uns, Herr. Du bist derjenige, der uns an alles erinnert, Heiliger Geist. Und ich bitte dich um Führung und Leitung für jeden Einzelnen von uns. Ich bitte dich um dein klares, hörbares Reden, aber auch für uns als Gemeinde, dass du uns dahin leitest, wo du uns gerne haben möchtest. Und ich danke dir, das haben wir vorhin auch gesehen, dass du der Freudengeber bist, dass du echte, wahre, übernatürliche Freude trotz Umstände schenken kannst, Herr. Dafür möchte ich dich preisen und dir von Herzen danken. Amen.